Bauern retten die Welt. Die Kettenreaktion. So ruft Benedikt Bösel seine Kühe. Es ist wirklich lustig, wenn man da mit ihm auf der Weide steht. Und dann galoppieren die Viecher los und werden zu Klimarettern. What? Ich liebe Kühe.
Ich weiß. Du bist ja in einem Bauerndorf groß geworden, hinterm Deich.
Jo, in Aslamor. Als Butcher habe ich da melken gelernt. Und Kuhliebe passt natürlich sehr gut zu unserem heutigen Thema. Bauern und wie sie die Welt retten können. Oder so ähnlich zumindest. Wir reden heute über eines der größten Ökoprobleme der Welt. Nämlich die Art und Weise, wie wir unsere Nahrungsmittel produzieren. Und natürlich, wie wir das ein bisschen besser machen können. Es gibt viele bessere Methoden. Eine davon, regenerative Landwirtschaft.
Ja, wir haben das Thema schon ab und zu mal gestreift, aber das ist so groß und so cool, das verdient einen ganz eigenen Podcast, haben wir uns gedacht. Also geht es in unserer heutigen Kettenreaktion darum, was regenerative Landwirtschaft eigentlich ist, warum wir sie brauchen und wie sie uns aus ein paar Krisen gleichzeitig helfen kann. Ich bin Sabine Steffens.
Und ich bin Dirk Steffens. Und zusammen sind wir die Geo-Kettenreaktion. Die heißt so, weil in der Wissenschaft das eine zum anderen führt und in der Natur alles mit allem zusammenhängt. Heute machen wir jetzt mal eine Expedition, die nicht nach Nicaragua oder in die Antarktis führt, sondern in unser eigenes schönes Land, nämlich nach Brandenburg. Aber zunächst mal, was ist eigentlich das Problem? Also die konventionelle Landwirtschaft, die ist ja eigentlich eine super Erfolgsgeschichte. Sie ernährt über 8 Milliarden Menschen, das ist toll. Deshalb ist sie auch immer größer geworden, immer mehr Maschinen, immer mehr Dünger, immer mehr Massentierhaltung. Und immer mehr wird dann irgendwann zu immer mehr Probleme. Für den Wasserhaushalt, die Landwirtschaft ist eine der Hauptursachen für den Verlust der Biodiversität. Die Treibhausgasbilanz ist auch echt scheiße. Und vom Tierwohl will ich erst gar nicht reden.
Und noch ein Riesenproblem ist, wir verlieren Böden. Und zwar 12 Millionen Hektar pro Jahr.
Wow.
Durch Erosion, durch Degeneration. Und wir haben insgesamt nur 5 Milliarden Hektar nutzbare Fläche. Also auf der Erde wird die Erde knapp. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Aber es ist immer wieder irre. Ja, und gleichzeitig werden die Landwirte immer abhängiger von den großen Agrarkonzernen. Und die Klimakrise macht es auch nicht leichter. Ja, ihnen macht zu schaffen, dass es immer mehr Starkregen gibt und immer mehr Dürren.
Das Problem mal ganz kurz zusammengefasst. Die Kettenreaktion. Wir werden immer mehr Menschen, deshalb brauchen wir immer mehr Nahrungsmittel. Deshalb wird die Landwirtschaft immer effizienter. Die Maschinen werden größer, die Monokulturen und Ställe auch. Man braucht immer mehr Dünger und Pestizide. Das ist schlecht für die Artenvielfalt, das Klima, die Wasserressourcen, das Tierwohl, die Böden. Für alles ist es schlecht.
Aber das Tolle, liebe Leute, an unserer heutigen Kettenreaktion ist, mit unserer Erzählung sind wir schon komplett durch mit den Problemen und haben die ganze verbleibende Zeit für eine Lösung.
Ist yeah. Das super?
Yeah!
Yay! Das ist mal neu, sonst reden wir die meiste Zeit über Probleme und hängen hinten was Gutes dran. Also Probleme fertig an dieser Stelle.
Genau.
Das Zauberwort in diesem Fall heißt regenerative Landwirtschaft. Tatsächlich ist der Umbau der Landwirtschaft in eine klima- und bodenfreundliche Art der Bewirtschaftung, also mit mehr Artenvielfalt, ein Riesenthema und nicht mal ein neues Thema.
Genau, das wurde schon vor Jahrzehnten erfunden und es ist wieder ganz, ganz groß im Gespräch. 2022 hat zum Beispiel schon der Club of Rome die nächste landwirtschaftliche Revolution eingefordert und 2023 gab es echt einen wichtigen Meilenstein in der Richtung. Große Unternehmen wie Danone, Nestlé, Unilever und Cargill.
Hahaha, der Club der Umweltschützer.
Ja, das sollte man denken. Aber immerhin, die haben sich verpflichtet, regenerative Anbaumethoden bis 2023 auf 160 Millionen Hektar Land auszuweiten und dafür über 2 Milliarden US-Dollar zu investieren.
Sowas klingt ja immer super, was die Firmen dann so ankündigen, ne? Aber so richtig viel erreicht haben sie seither leider nicht. Aber man muss ja hier mal was verstehen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen regenerativer Landwirtschaft und einem Ökobauernhof? Ich meine, alle sagen mal, Öko ist super, ich sage das auch immer, aber man muss auch dazu sagen, auf einem biologisch zertifizierten Hof sind oft die Erträge etwas kleiner, der Flächenverbrauch ist etwas höher und das kann man auch nicht überall machen, weil die Bodenqualität ja immer sehr unterschiedlich ist. Also lass uns mal definieren, Sabine, was ist regenerative Landwirtschaft?
Regenerative Landwirtschaft beschreibt Maßnahmen, die sich auf die Gesundheit von Böden und Pflanzen konzentrieren, um die, Achtung, Ertragsresilienz zu steigern.
Du mal mit deinen Fachbegriffen. Ja. Ertragsresilienz ist, wenn es möglichst wenig Missernten gibt und das alles stabil läuft.
Ja, genau. Vor allem in den sich ändernden Zeiten. Gleichzeitig hat das Ganze positive Auswirkungen auf Kohlenstoff- und Wasserkreisläufe und auf die Biodiversität. Im ganzen Kern der Sache ist die Bodengesundheit, der Boden als landwirtschaftliches Produktionsmittel mit seiner ganzen Lebensgemeinschaft aus Kleinstlebewesen, Pilzen und Bakterien.
Muss man ja mal dazu sagen, in einer Handvoll Mutter Erde gibt es mehr Lebewesen als Menschen auf dem Planeten Erde. Ich finde das unglaublich.
Ja, und spannend ist, es gab jetzt gerade eine ganz große Metastudie vom NABU, aber zusammen mit der Boston Consulting Group. Hä? Genau, das sind eigentlich die Hardcore-Betriebswirtschaftler. Und die haben aber das mal ausgerechnet. Wer profitiert denn davon? Und es kommt die unglaubliche Summe von 8,5 Milliarden Euro pro Jahr raus. So viel Geld kommt raus, wenn man die Ökosystemleistungen so einer regenerativen Landwirtschaft zusammenrechnet, nämlich bessere Wasserqualität, mehr Wasser verfügbar und geringere Kohlenstoffemissionen. Und gar noch nicht drin in dieser Summe ist die Leistung für Biodiversität, die Oberflächenkühlung und die Starkwetterabmilderung. Und das fand ich auch ein ganz tolles Resultat dieser Studie, sie haben errechnet, dass die Landwirte bis zu 60% mehr Gewinne machen könnten gegenüber der konventionellen Landwirtschaft.
Hey Mann, Sabine, weißt du was, du klingst wie so eine schmierige Banktussi, die 20% Renditeanlage aufschwatzen will. Also kennt man ja diese Leute. Da hat alles immer nur Vorteile. Alles
Gewinn,
ist
Gewinn,
super.
Gewinn.
Jetzt mal im Ernst, das kann doch gar nicht sein. Nichts hat nur eine Seite, keine Medaille. Und deshalb haben wir uns das mal angeschaut bei Gut und Bösel, so heißt der Hof von Benedikt in Brandenburg. Das war mal ein echt heruntergewirtschafteter DDR-Genossenschaftsbetrieb. Den haben die dann übernommen, die Eltern erst mit konventioneller Landwirtschaft. Tja, und dann kam aber Benedikt ins Spiel.
Wir haben ein Landwirtschaftssystem entwickelt, wo wir Nährstoffe über die Ernte entziehen und alles über Synthetik ausgleichen müssen, weil wir die Tiere aus dem Ökosystem rausgenommen haben und in Ställe gepackt haben.
Was ich ja ganz witzig finde, der Benedikt, und so redet der ja auch, war früher auch Banker. Also, na, so, der kann dir auch eine Anlage verkaufen. Was er da jetzt machen will, ist ein Showcase für eine neue Art der Landwirtschaft. Und das ist wirklich ein schwieriges Pflaster, auf dem er da rumläuft. Denn die Böden, mit denen er da arbeiten muss auf seinem Hof, das sind trockene Sandböden in Brandenburg. Also da gibt es echt schlimme Dürren. Ganz wenig Humus. Das ist schwierig da.
Hier sind wir in einer absoluten Trockenregion. Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, wie können wir in 20, in 25 Jahren noch Lebensmittel produzieren?
Ja, denn die Landwirtschaft ist nicht nur einer der Hauptverursacher von Schäden durch die Klimakrise und Artensterben. Sie ist auch einer der am schlimmsten betroffenen Branchen. Also wie kann die Landwirtschaft in unserer Welt heutzutage noch die Erträge sichern?
Die Welt, die sich ja stark verändert.
Indem wir auf Bäume setzen, die eben nicht Jahr für Jahr neu angebaut werden müssen. Und wo wir über viele Jahre ein gesundes Biotop, ein gesundes Mikrobiom, Humus aufbauen, Biodiversität aufbauen.
Was er da meint, Agroforst. Aber was ist das eigentlich? Unsere Jungs, die Elfjährigen, würden denken, ein Agroforst, das ist wie bei Herr der Ringe. Das sind also Bäume, die in den Krieg ziehen und sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Aber Agro, nein, meint hier nicht aggressiv, sondern im Gegenteil. Ein Agroforst ist ein besonders freundliches Ökosystem, fast wie eine Kommune, würde ich sagen.
Genau. Also per Definition meint Agroforst, es gibt mehrjährige Gehölze im Verbund mit Ackerbau und Viehhaltung. Wie muss man sich das jetzt genau vorstellen?
Gestreift.
Ja, genau. Gestreift. Von oben sieht es gestreift aus. Es sind so Baumreihen, das sind Obstbäume, Nussbäume, aber auch Beerensträucher. Und dazwischen kann man zum Beispiel Weizen anbauen oder Roggen. Und danach kommen Tiere drauf, die nach der Ernte die Untersaat futtern und wiederum den Boden düngen. Also man kann mindestens 3 Ernten im Jahr auf ein und derselben Fläche einfahren. Und ganz wichtig sind da eben hier die Weidetiere, die die Nährstoffe in Form von Dung wieder ans System zurückgeben.
Tja, und als ich da mit dem Benedikt und du ja auch, als wir da so über diese Flächen gelaufen sind, mit diesen Baumreihen und Sträuchern, mit den blühenden Wiesen dazwischen, das sieht tatsächlich schon voll öko aus. Aber in Wirklichkeit, erzählt Benedikt, ist das ein einziges riesiges Hightech-Freilandexperiment.
Also was man wissen muss, wir stehen hier in einem Reallabor. Jeder einzelne Baum, jeder einzelne Strauch ist digital aufgenommen in einem sogenannten digitalen Zwilling. Und wir sammeln hier alles an Daten, was Entwicklung angeht, was Profitabilitätsschätzungen angeht, was Biodiversität, Bodenaufbau, Wasserspeicherfähigkeit, Wasseraufnahmefähigkeit, Bodentemperatur angeht. Und diese Daten müssen wir dann in eine indikative Deckungsbeitragsrechnung überführen, in der wir zeigen können, dass die Integration von mehrjährigen Baumstreifen zu einem ökonomischen Landnutzungssystem führt.
So. Indikative Deckungsbeitragsrechnung. Ich habe ja gesagt, der ist Banker, der Benedikt. Ich fasse das mal kurz zusammen. Da wird untersucht, ob sich das Ganze für die Bauern und Bäuerinnen am Ende auch rechnet. Also das soll sich ja nicht nur fürs Ökosystem lohnen, sondern auch für den Landwirt. Der muss ja Gewinn machen, um seinen Betrieb weiterzuführen.
Ja, also Agroforst ist jedenfalls eine sehr, sehr coole Methode. Funktioniert zum Beispiel auch super in den Tropen. Zum Beispiel werden da Kakaobäume mitten in den naturnahen Regenwald gepflanzt und die wertvollen alten Urwaldriesen dürfen stehen bleiben.
Ist euch mal aufgefallen, Leute, dass Sabine nichts und gar nichts erzählen kann, ohne irgendwann in den Urwald zu gehen, in den Regenwald. Ja, sie liebt diesen Regenwald. Ich weiß, du hast da gearbeitet. Ja, und weiter, mach mal beim Thema weiter.
Also und durch diese ganze Vielfalt, die man im System hat, hat man auch viel weniger Schädlingsprobleme, so im Gegensatz zu Plantagen und Monokulturen. Also es ist eine Win-Win-Win-Situation.
So, Agroforst, Superforst. Aber man kann natürlich auch ganz normalen Ackerbau besser machen als bisher. Man muss sich immer gleich alles auf Agroforst umstellen. Ein großes Problem beim konventionellen Ackerbau ist ja bisher, liebe Sabine, die
Nacktbrache.
Das hört sich schon so unanständig an.
Ja, das ist auch ein bisschen igittifui. Also für den Boden. Und jetzt ist ja gerade wieder die Zeit im Frühling, wo man überall diese gepflügten Felder vor der Aussaat sieht. Die sind schwarz und entblößt. Und genau das, liebe Leute, ist eine Nacktbrache. Alles da, wo die Erde nackig unterm Himmel liegt.
Und der Bauer mit dem Pflug hat vom Pflügen schon genug.
Ja, genau deshalb bist du nicht Sängerin, sondern Wissenschaftsjournalistin geworden. Aber erklär lieber mal jetzt.
Ja, na gut. Also beim Pflügen gibt es gleich mehrere Probleme. Diese unbedeckten, also nackten Böden, die haben einfach einen enormen Wasserverbrauch. Die trocknen aus der Boden, die erwärmen sich auch stärker durch diese dunkle Farbe und vor allem haben sie eine riesige Erosionsgefahr. Ne? Wenn da auf so einem nackten Boden mal ein Starkregen durchrauscht, ist gleich alles weg.
Und das kann man auch in der Natur sehen. In der freien Natur gibt es nirgendwo unbedeckte Erde. Nackte Erde ist in der Natur nicht Existenz. Das gibt es nur in der Landwirtschaft.
Genau. Und im regenerativen Ackerbau setzt man eben auf Zwischensaaten und auf Untersaaten, die den Boden zu jeder Zeit bedecken. Also auch vor allem, wenn die eigentliche Kulturpflanze dann abgeerntet wird. Und so gibt es auch viel mehr CO2-Speicherung und viel mehr Wurzelmasse im Boden.
Was noch viel blöder ist, beim Pflügen geht ja die ganze feine Bodenstruktur kaputt. Also man muss sich das ja mal vorstellen. So ein Pflug geht in die Erde und dreht da ungefähr 30, 40 Zentimeter tief die untere Erde nach oben. Klingt gut, Unkraut nach unten, Luft in den Boden, alles wird fruchtbarer. Ja, ja, ja. Aber was man da macht, wir haben ja schon gesagt, wie viele Lebewesen in diesem Boden unterwegs sind. Stellt euch mal vor, ein Riesenpflug würde in den Amazonas-Regenwald gehen,
ja,
Beispiel
da ist er
für dich, Sabine.
Ein Regenwald.
Und würde alles auf den Kopf stellen. Also die Baumkronen wären plötzlich unten, da wo die Vögel und Affen leben. Und da wo die Würmer und Schlangen leben, am Boden, das wäre plötzlich oben. Also man dreht ein Ökosystem komplett um. Und die Lebewesen können dann nicht mehr so gesund und gut leben. Also wenn die, die eigentlich in 40 Zentimeter Tiefe zu Hause sind, plötzlich in 4 Zentimeter Tiefe sind, dann geht es denen weniger gut. Also
ja,
Pflügen ist scheiße für den Boden.
Genau, die Bakterien und Pilze machen auch so ganz lang gewachsene Geflechte und die sind oft alt und sehr, sehr wirksam im Transport von Nährstoffen und die zerreißen dabei natürlich.
Das weiß man schon seit fast 100 Jahren. Deshalb ist in Nordamerika No-Till, also nicht pflügen, ziemlich weit verbreitet. Und auch in Deutschland werden inzwischen schon ungefähr 60% der Ackerflächen pfluglos bearbeitet. Also man spricht dann auch von Direktsaat. Da wird der Boden nicht gepflügt, sondern nur ein bisschen angeritzt oberflächlich. Dann kommt der Samen rein und dieses Verzichten auf das Pflügen, das reduziert nebenbei auch den Treibstoffverbrauch, Maschinen- und Lohnkosten und ein Landwirt kann damit viel Geld sparen, im Extremfall bis zur Hälfte seiner Kosten einsparen.
Jetzt muss man sagen, die pfluglose Bearbeitung hat auch Nachteile. Ne? Also in der konventionellen Landwirtschaft, auch beim pfluglosen Bearbeiten, hat man danach ganz viel Herbizide draufgeschüttet.
Glyphosat,
damit man eben den Unkrautbewuchs dann irgendwie Herr werden kann. Das darf man natürlich nicht machen in der regenerativen Landwirtschaft, sondern man muss dann sehr klug die Auswahl der Zwischenfrüchte treffen, das Timing. Und zum Beispiel mit Beweidung sich gegen die Unkräuter wehren. Und Beweidung ist auch unser nächstes Thema.
Genau, also jetzt noch zu einer Methode, die uns am allerbesten gefallen hat.
Moment.
Mann, war das eine Freude, ja, ey, als wir da auf diesem Wahnsinn. Feld standen. Mitten in dieser Mutterkuhherde mit den Kälbchen und den Stieren und alle zusammen. Du hast ganz glücklich geschaut.
Glückliche Tiere machen mich halt glücklich.
Was wir versuchen, ist im Grunde genommen nachzustellen, wie die Tiere auf das Ökosystem einwirken würden, wenn es uns Menschen gar nicht gäbe. Und Wiederkäuer, gerade in diesen größeren Gruppen, würden immer eng zusammenstellen und immer in Bewegung sein.
Also diese ganze Herde, die wird alle 4 Stunden auf ein neues Stück Weide getrieben. Mob Grazing nennt man das, ein witziger Name. Es gibt aber auch bürokratisch deutsche Namen dafür, zum Beispiel die rotierende Rinderherde.
Das
oder,
ist mein Favorit.
Ja, ja, auch sehr bürokratisch, finde ich, klingt die Kurzumtriebsweide. Aber wie immer man das Ding nennt, ist geil.
Was dann passiert, ist, dass sie die Pflanzen eben nur oben abbeißen und dann die nächste Kuh vielleicht noch einen zweiten Biss macht, dass der Rest aber dann umgetrampelt wird.
Man muss das Gras dafür verstehen. Also Gras ist ja eine Pflanze, die sich nicht gegen das Gefressenwerden wehrt. Also keine Stacheln, keine Dornen, kein Gift, nix. Gras will gefressen werden. Warum? Wenn die Kuh oben die Spitze abbeißt, auch durch Bestandteile im Speichel der Kuh, dann wird im Graswurzelwerk ein Wachstumsimpuls ausgelöst. Das macht das Gras stärker und das Gras kann dann andere Pflanzen verdrängen. Und wenn die Wurzeln größer werden, dann gibt es mehr Humus und das bindet mehr CO2. Und dann wird dieses Gras eben zu einem echten Klimaschützer. Und die Kühe sind auch happy, denn die Pflanzen dürfen, wenn sie einmal oben abgebissen sind, 2 Monate regenerieren. Also man kriegt immer nur die süßen, leckeren, frischen Grasspitzen.
Genau. Was auch passiert, ist eben, dass die Kühe ihre Fladen auf der Weide lassen und dieses nicht gefressene Gras auch in den Boden reintrampeln. Das ist auch alles gut für die Bodenproduktivität. Und das ist eben eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir brauchen Tiere, um den Boden zu regenerieren. Und Kühe gehören nun mal auf die Weide, liebe Leute, nicht in die Ställe. Das ist besser für die Kühe, fürs Klima und für die Artenvielfalt und natürlich auch für den Boden.
Also die großen Weidegänger, die Wissenschaft begreift das immer mehr, sind ziemlich neue Erkenntnisse, sind gut für das Klima und nicht unbedingt schlecht. Es kommt darauf an, wie man sie hält. Tatsächlich bei Benedikt, das ist eine Testfläche, der konnte den Ertrag auf der Fläche vervierfachen. Also der konnte durch dieses Mobgrazing 4-mal mehr Kühe auf seiner Weide satt machen als vorher. Das ist eine tolle Methode und auch eine gute Anpassung an das heißer und trockener werdende Klima. Ne? Also die Kuh wird vom Klimakiller zum Klimaretter.
Was wir hier sehen, die Kühe, die Pflanze und darunter den Boden, das ist eigentlich all das, was wir brauchen für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel, für Biodiversität, für, ja, im Grunde genommen ist das die Lösung zu allen großen Problemen. Dabei müssen die Menschen einfach verstehen, dass die Landwirte und Landwirtinnen, genauso wie die Kühe, der Schlüssel sind, um die großen Herausforderungen der Zeit zu lösen. Und zwar auch schon heute.
Ja, dem muss man jetzt eigentlich nichts mehr hinzufügen. Naja, vielleicht noch eine letzte Kettenreaktion. Mit regenerativer Landwirtschaft verliert man weniger Böden. Man braucht weniger Dünger und weniger Maschinen. Das schützt die Vielfalt. Der Boden bleibt gesünder, speichert mehr Treibhausgase, sichert die Erträge und die Zukunft von uns allen.
Das war unsere Kettenreaktion. Also mich hat das Thema voll angefixt. Ich hoffe, euch hat es auch so gefallen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und nächstes Mal machen wir dann wieder weiter mit einem Thema rund um Longevity, Langlebigkeit.
Und nicht vergessen, liebe Leute, die Kettenreaktion gibt es jetzt auch auf YouTube. Also zum Gucken, schaut unbedingt rein. Danke, 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 danke. Und danke, wo ich gerade beim Rumdanken bin, auch für die Unterstützung, die ich für meine Umweltrecherchen von der gemeinnützigen Biodiversity Foundation bekomme. Die habe ich ja mitgegründet. Mit Mitteln übrigens aus der Postcode-Lotterie, also von all den Leuten, die da mitmachen. Das hilft mir wirklich sehr bei der Arbeit. Und danke an das Team der Kettenreaktion.
Audioproduktion und Sounddesign?
Noreen Frerichs.
Produktionsleitung?
Gerold Teufelsdorfer. Liebe Grüße, Gerold.
Redaktion?
Sabine und Dirk Steffens.
Dieser Geowissenschaftspodcast ist eine Produktion der UFA Show and Factual unter dem Label UFA Documentary.
Im Auftrag von RTL+.